Wir können unser Marketing, unsere Technik, ja, unser Produkt an sich können wir entwickeln, wie wir wollen.
Ist ja nicht so, dass wenn man quasi auf Kapitalsuche ist, der Rest ruht.
Hast du in einer Branche schon ein bisschen Fuß gefasst? Hast du so ein paar richtige Player erreicht? Erregt das sehr viel Aufmerksamkeit.
Hey Leute! Herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling, Folge 13 heute. Mein Name ist Carmine Siena, ich werde auch Mino genannt, das ist ein klein wenig einfacher auszusprechen. Und gegenüber von mir sitzt wie immer meine wunderschöne und interessiert dreinblickende beste Freundin und Co-Hostin Paula Vorbeck. Paulissimus, wie geht's dir denn heute?
Co-Hostin?
Ja. Was ist das? Ja klar, natürlich. Co-Host, Doppelpunkt, Unterstrich und Sternchen in.
Okay. Guten Morgen, Mino. Mir geht's super. Ich freue mich schön auf die heutige Folge. Wird ja ein kleines Update heute, aber das erklären wir euch jetzt gleich, worum es geht.
Leute, vielen lieben Dank für die ganzen Zuschriften zur letzten Folge. Wir wissen, das haben wir leider erst beim Recording selbst gemerkt oder beziehungsweise beim Cutten gemerkt, dass die Qualität von Lorenz' Audiokanal nicht ganz dem entsprochen hatte, wie wir es gerne hätten. Das sind jetzt leider zwei Gastfolgen gewesen, wo es mit der Audioqualität nicht ganz so super war. Ihr wisst das aber, wenn man das Ganze remote aufnimmt, dann ist das immer ein bisschen schwieriger. Wir sitzen ja nicht alle drei in einem Raum. Kommt immer dann auch so ein bisschen auf das Equipment des Gastes an. Ich hoffe trotzdem, dass ihr die Folge genießen konntet und ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Wir versprechen natürlich Besserung in diesem Bereich.
Was ist das heutige Thema?
Ja, Freunde, heute gibt es gar kein genaues Thema, auf das wir uns beziehen, sondern heute werden wir einfach mal euch mitnehmen und so ein bisschen updaten, wie es bei uns im Unternehmen mit der Compounder GmbH gerade so läuft. Ihr wisst ja, wir sprechen jede Woche über ein gewisses Thema, wie zum Beispiel irgendwie Marketing oder Vertrieb, spezialisieren uns da dann auch immer sehr drauf, könnt ihr euch gerne auch alle Folgen nochmal vorher anhören. Und diese Dinge, die wir da erzählen, wenden wir natürlich auch tagtäglich immer an, ja, und versuchen alles, um unser Unternehmen weiter wachsen zu lassen, größer zu werden und auch Geld einzusammeln. Und wie der Stand da in dieser Richtung ist, werden wir euch heute erzählen. Hat sich schon wieder einiges getan. Ich glaube, wir können ganz zufrieden sein, Mino, aber wirklich am Ziel für dieses Jahr sind wir auch noch nicht, richtig?
Nee, das auf jeden Fall nicht. Und man muss sich auch mal vor Augen halten, wir haben vor ziemlich genau einem halben Jahr angefangen, den Podcast zu machen. Das heißt, es sind knappe 6 Monate und in der Businesswelt, gerade wenn man eben noch nicht, ich sag mal, alteingesessenes Konglomerat ist das eine riesige Zeit, wo viel, viel passiert ist. Ne? Und wie du richtig gesagt hast, wir haben ja bereits im Podcast jetzt einige Bereiche abgedeckt, längst noch nicht alle, über die wir natürlich sprechen wollen. Und wie auch in den einzelnen Folgen gesagt, wenn wir auch immer mal wieder über das Thema wiederholt reden, weil wir da nochmal tiefer reingehen und auch da dann, ich sag mal, spezielle Updates zu diesen Bereichen geben. Aber wir haben uns gedacht, dass man dann und wann ja auch immer mal wieder eine Folge einschieben kann, in der wir so ein bisschen erzählen, was sich in der Zwischenzeit eben getan hat. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze ein klein wenig strukturierter im Sinne von, wir gucken uns mal die Bereiche an, über die wir gesprochen haben. Vielleicht einfach startend mit der Firma im Gesamten, ja, also was Business Development mäßig sozusagen, um mal so ein paar Fachbegriffe reinzuwerfen, was da quasi passiert ist. Und können ja dann uns so ein bisschen entlanghangeln in unsere verschiedenen Bereiche und da erzählen, was wir alles so gemacht haben.
Genau. Also ich glaube, das Wichtigste vorweg zu sagen ist, dass wir momentan ja immer noch keine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben. Das heißt, wir sind immer noch 100% ja, Anteilseigner unserer eigenen Firma. Ne? Ja. Also wir haben keinen externen Investor oder Investorin mit drin. Und das ist ziemlich wichtig, weil das könnte natürlich auch noch dieses Jahr passieren. Wir sprechen ja jetzt gerade laufend, können wir nachher auch noch ein bisschen tiefer reingehen, mit verschiedensten Investoren und Business Angels, VC, was es da auch alles gibt. Das hatten wir ja in der Extra-Folge auch besprochen. Und dementsprechend, wenn das so kommen sollte, dass wir ja einen weiteren Gesellschafter mit reinkriegen, dann ändert sich natürlich auch die komplette Struktur, du arbeitest anders, du hast quasi ein neues Teammitglied, ne? Das wird quasi alles nochmal ja auf den Kopf stellen und den Arbeitsalltag auch komplett verändern. Deswegen muss ich auch sagen, genieße ich gerade auch noch so ein bisschen die Zeit, auch wenn es sich blöd anhört, weil ich tagtäglich dabei bin, passende Investoren zu finden, ist es schon nochmal so ein Gefühl von wegen, ja, wir sind komplett unabhängig, ne? Wir können die Strategie, wir können Kundenakquise, wir können unser Marketing, unsere Technik, ja, unser Produkt an sich können wir entwickeln, wie wir wollen und müssen uns niemandem oder vor niemandem rechtfertigen. Exakt. Ich glaube, das ist auch eine Sache, weil natürlich jeder dem Geld hinterher rennt und jeder versucht irgendwie große Investments an Land zu ziehen und dann irgendwie voll durchstarten zu können mit einer Riesensumme Kapital. Das ist natürlich alles schön und gut. Das klappt aber in den allerwenigsten Fällen direkt. Ja, also das dauert seine Zeit und kann sehr nervenaufreibend sein. Aber man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, dass diese Zeit so, wie sie jetzt ist, nie wieder zurückkommt dann, ne? Und deswegen muss man das auch so ein bisschen, versuche ich das gerade in der momentanen Phase so ein bisschen zu genießen und zu sagen, okay, ich bin jetzt mein eigener Herr und kann hier tun und machen, was ich will, im Sinne des Unternehmens. Ne?
Absolut, absolut. Ich meine, treue Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass das, wie wir uns jetzt quasi finanziert haben, sich Bootstrapping nennt. Ne? Also wir haben quasi mit unserem eigenen Geld und diversen Förderungen, die wir erzielt haben, das Unternehmen so weit bringen können, wie es jetzt gerade ist, mit dem zwischenzeitlichen, das hatten wir ja auch schon gesagt, Wandeldarlehen der NRW-Bank. Aber das ist ja jetzt aktuell noch keine Eigenkapitalerhöhung gewesen, sondern Fremdkapital. Es zählt ja quasi erstmal als Darlehen, bis es dann gewandelt ist, hatten wir ja in der Folge auch entsprechend erzählt. Und was du gerade gesagt hast, finde ich eigentlich auch ganz spannend. Wir sind ja vom Typus her, was das angeht, beide sehr ähnlich. Ja, wir wollen ja auch quasi so weit wie möglich oder so wenig wie möglich Anteil der Firma rausgeben, egal was kommt, einfach um eben immer in Kontrolle zu bleiben. Und wir hatten das ja auch so ein bisschen in der Finanzierungsfolge angesprochen. Das klingt immer so schön, wenn man sagt, man hat so und so viel Millionen oder so und so viel 100.000 Euro bekommen. Je mehr Geld man natürlich bekommt, desto mehr muss man auch von seiner eigenen Firma abgeben. Das ist bei, ich sag mal, drei Personen dann auch ein bisschen schwieriger umzusetzen, weil dann halt jeder quasi einen Anteil abgeben muss und jeder hat dann weniger. Wenn man halt alleiniger Gesellschafter ist, dann hat man halt von seinen 100% eben in Anführungszeichen nur noch 80 oder so. Das ist aber immer noch genug, ja. Aber je mehr Leute quasi dann im Boot sitzen, je mehr Gesellschafter drin sind, desto komplizierter wird es dann letztendlich auch, so strategische Entscheidungen zu treffen, vor allem, wenn man dann nicht mehr in der günstigen Lage ist, quasi den größten Teil des Kuchens zu haben. Ne? Und je mehr Leute quasi reinkommen, desto kleiner wird eben auch das eigene Stück des Kuchens. Ne?
Ja, deswegen müssen die Gründer, also egal, ob es jetzt ein Gründer oder drei sind, immer darauf achten, dass man halt über diese 50% oder 51%-Grenze liegt. Ne?
Genau, gemeinsam, ne?
Gemeinsam, genau, dass man quasi als ein Verbund entscheiden kann dann, weil meistens sind wir ja auch einer Meinung. Und genau, also Thema Investition sind wir ganz stark dran. Wir haben, keine Ahnung, vielleicht, also ich will jetzt nicht übertreiben, das war wirklich so, vielleicht schon über 20 Absagen, mindestens. Weil, also das ist einfach so in dem Prozess. Du schreibst einfach jeden an, der irgendwas mit Finanzierung zu tun hat. Und du sprichst mit ganz vielen Leuten, natürlich weniger als du kontaktierst, aber du sprichst mit sehr vielen Leuten und wächst auch so ein bisschen in diese Rolle vom Fundraising rein. Also es ist tatsächlich so, dass du von Gespräch zu Gespräch natürlich dann auch besser wirst, weil du weißt, welche Fragen kommen. Ja, und es gibt Gespräche, da wirst du zerlegt und wirst auf deine Zahlen angesprochen, das hast du noch nicht erlebt. Und dann gibt's aber auch Gespräche, da geht dann es eher so ein bisschen in die weichere Richtung und du kriegst am Ende dann irgendwie eine relativ billige Absage, ja, also dann gar nicht so wirklich begründet, sondern halt eher, ja, seid noch nicht weit genug oder wir finden euch toll, aber irgendwie macht ihr nicht so viel Impact, wie wir brauchen oder so, also Dinge, wo du eigentlich nicht verstehen kannst, aber das kommt auch vor, das ist auch so und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, dass uns diese Absagen auch sehr gut getan haben, in einem gewissen Sinne, weil wir einfach wirklich viel lernen konnten und dadurch auch wieder vernetzt wurden mit anderen Leuten, die noch viel besser zu uns passen. Also das ist vielleicht auch zu sagen, dass sowas durchaus passieren kann. Ja? Dass wenn einer euch absagt, dann muss man halt dranbleiben und sagen, okay, kennst du nicht. Ja. Und dann rutschst du plötzlich da in deine Bubble rein, in der du vielleicht wirklich besser aufgehoben bist, weil die Leute mehr Interesse an deinem Thema haben.
Ja, man muss halt auch dazu sagen, dass der Großteil tatsächlich Großteil oder der, also wirklich Großteil der Absagen, die reinkamen, eben dann auch von VCs kamen. Ne? Also Venture Capitalists, Risikokapitalgeber, das hatten wir ja auch bereits in der Finanzierungsfolge besprochen, dass nicht jedes Unternehmen tatsächlich in jedem Stadium sich für so eine Art Investition eignet. Weil hier wird quasi bei solchen institutionellen oder Fonds eben, ne, als Kredit, als Geldgeber, wird eben viel darauf geguckt, dass man viel Geld reinpumpt und relativ schnell noch mehr Geld wieder rausbekommt. Ja? Wir sind tatsächlich eher nicht der VC-Case, wie man das dann nennt, sondern eher so auf der Seite der Business Angels, wenn ihr euch daran erinnert, ne, das sind dann eher kleinere Summen von manchmal Privatpersonen. Es gibt auch kleinere BA-Fonds oder Verbünde, die das dann machen. Und hier sieht die Resonanz auch viel, viel besser aus. Ja, es ist halt ein sehr zäher Prozess und du sagst ja selbst, wir wollen nicht übertreiben, sind bestimmt locker 20 Absagen gewesen, sind aber auch bestimmt gute, weiß ich nicht, 200 E-Mails gewesen, die wir da raushauen, an verschiedenste Personen, wo man manchmal gar nicht erst überhaupt eine Rückmeldung bekommt, weil gerade in diesem Bereich Business Angels reden wir ja, wie gesagt, von Privatpersonen, die selbst irgendwie noch eine Firma haben, die haben dann manchmal auch keine Zeit, beachten das nicht. Andererseits kommt dann eben direkt die Rückmeldung, keine Ahnung, es passt nicht ins Portfolio rein und sowas. Das sind ja dann auch keine Absagen, die sagen, deine Firma ist schlecht, sondern die sagen, tut mir leid, es passt halt einfach nicht, weil manchmal legt man sich halt darauf fest, dass man, keine Ahnung, nur in Produkte investiert. Wir haben aber kein Produkt. Ja? Oder man hat dann, wie du gerade eben gesagt hast, sowas wie ein High-Impact-Fonds, die einem dann absagen mit der Begründung, super Wirtschaftlichkeit, aber ihr macht zu wenig Impact. Und das hat man natürlich jetzt auch eher selten, dass jemand, der einem Geld gibt, sagt, naja, ihr seid betriebswirtschaftlich super, also sprich, wir machen Geld, ja, und es ist ein gutes Businessmodell, aber wir investieren halt nur in so, weiß ich nicht, besonders tolle Sachen, die die Welt aber sowas von umkrempeln, ja, also jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, was CO2 reduziert. Einfach so dahingesagt, Okay, machen wir jetzt auch nicht, So, das sind dann halt wirklich Absagen, mit denen kann man nur bedingt was anfangen, weil man zumindest sagen kann, okay, es lag nicht an uns, ja, im Sinne von wir wirtschaften falsch oder so, sondern dass es halt einfach dann kein sogenannter Fit ist, also nicht passt.
Genau. Ja. Nee, und es sind auch tatsächlich immer ganz nette Leute gewesen, also die wollen dir da nichts Böses, ja, wenn die halt nicht wirklich fühlen, dass das eine gute Bindung werden kann, dann machen die das halt auch nicht, weil, das haben wir ja gerade besprochen, wenn so ein Investor bei dir einsteigt, dann ist das wirklich irgendwie so eine Verbindung auf Lebenszeit, ja, und du bist halt echt dann irgendwie gemeinsam in einem großen Projekt, das dein Herzensprojekt ist und sein Herzensprojekt werden will, so, ne, oder werden soll, dementsprechend ist das natürlich eine sehr heikle Angelegenheit und beide Seiten müssen sich einfach absolut sicher sein, das könnte passen, das wäre strategisch schlau, das wäre, was die Resources, die er mitbringt, also irgendwie zum Beispiel Erfahrung oder Netzwerk oder sowas, das wäre extrem sinnvoll für die Firma und auf Investorseite macht dieses Business halt auch was her, ja. Und das muss halt alles passen und dementsprechend ist die Fundraising-Zeit immer so ein bisschen anstrengend, beziehungsweise ist anstrengend. Immer können wir nicht sagen, das ist ja unsere erste so richtige, wo wir richtig uns ins Zeug legen. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr, sehr interessante Gespräche und auch Auftritte auf verschiedensten Events, wie zum Beispiel zweimal in Berlin jetzt nächste Woche sind wir dort und auch Ende Oktober nochmal auf der Stage 2. Das ist so eine der größten Startup-Pitch-Events, die es gibt und da dürfen wir auch uns präsentieren. Und da sind dann halt auch wieder viele Investoren, mit denen man in Kontakt kommt und so weiter. Also wir haben dieses Jahr noch einiges vor und werden euch da, was Finanzierung angeht, natürlich auf dem Laufenden halten. Ich hoffe sehr, nicht nur, weil wir das Geld brauchen, damit wir weiterkommen, sondern ich hoffe sehr, dass wir das kriegen, um euch auch so ein bisschen mitzunehmen auf diese Reise. Was passiert dann? Ja, also jetzt ist da jemand, der hat Interesse. Was ist eine Due Diligence? Wie sehen die Prozesse aus? Ne? Was muss man da beachten? Da würden wir euch sehr, sehr gerne mitnehmen, weil das, glaube ich, für alle extrem spannend ist, auch für uns das erste Mal. Und dann können wir euch auch direkt von unseren Fuck-Ups erzählen oder von unseren Dingen, die wir vielleicht gut gemacht haben.
Ja, absolut, absolut. Und das wäre auf der einen Seite beispielsweise jetzt unser Stand, was die Finanzierung angeht, ja, wie wir quasi Geld aufnehmen möchten, um dann die Firma weiterzubringen. Andererseits lief ja aber die Firma die ganze Zeit sowieso weiter. Ne? Also ist ja nicht so, dass wenn man quasi auf Kapitalsuche ist, der Rest ruht, sondern wir haben die ganze Zeit auch weiter gearbeitet. Du hast fleißig akquiriert, ich habe fleißig programmiert, Evelyn hat fleißig Marketing geschaltet, was dann letztendlich auch dazu geführt hat, natürlich mit unserer Kapitalspritze, die wir jetzt Ende letzten Jahres bekommen haben, dass wir, was beispielsweise unser Kern, nämlich die Bewerbung, ja, und das, die Bewerbungsvermittlung, dass wir da eine Erhöhung von, ich weiß es gar nicht jetzt gerade aus dem Kopf, das müssten, keine Ahnung, wie viel 100% gewesen sein, aber wir sind jetzt quasi von Anfang des Jahres 4 müssen es gewesen sein, Bewerbung, ja, auf jetzt 160, also 400, ne, Prozent müssen das sein. Wenn ich jetzt im Kopfrechnen nicht ganz versagt habe. Und das ist natürlich erstmal ein Brocken. Ja? Also wir konnten quasi die Zeit wirklich insofern nutzen, dass wir dadurch, dass endlich auch ein bisschen Kapital da war, um Marketingbudget vorhanden zu haben, um auch Mitarbeiter einzustellen. Ne? Wir hatten ja 2 Werkstudenten, das ist jetzt mittlerweile auf 1 wieder reduziert. Aber wir haben quasi das Kapital gehabt, da auch ein bisschen Gas zu geben.
Ja. Ja. Definitiv. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der erste kleine Durchbruch gewesen, weil wir einfach sehen, dass unsere Überlegung vorerst Budget plus Studienangebot, das heißt Angebot auf der Plattform und diesen Netzwerkeffekt erzeugen, ist gleich Umsatz. Ja? Ja. Das war unsere Hypothese am Anfang und die ist tatsächlich auch aufgegangen, weil wir gesehen haben, okay, es liegt halt nicht nur daran, irgendwie ganz viel Studienangebot drauf zu haben, aber kein Geld zu haben, dann kommst du an die Leute nicht ran. Aber andersrum bringt es auch nichts, nur Geld zu haben, aber du kannst den Leuten nichts bieten. Ja. Warum sollten sie dann bei dir auf der Plattform irgendwas tun? Und ich meine, am Anfang des Jahres, du hast es gerade gesagt, wir hatten 4 Bewerbungen, wir hatten kein Geld und oder kaum, na, da kam die Spritze dann, aber zu dem Zeitpunkt noch kaum Geld. Und wir hatten 8 Hochschulen, ja, und das hat natürlich dazu geführt, dass wenn du auf der Suche bist und nur 8 Hochschulen findest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du nochmal woanders guckst, ja. Und jetzt zum Zeitpunkt heute haben wir 24 Hochschulen.
Und verdreifacht.
Also, genau, verdreifacht und kommen unserem Jahresziel von 30 bis 35, meine Ambition ist 35, auch ziemlich nah. Und interessant dabei, wenn wir jetzt gerade bei den Hochschulen sind, beim Vertrieb, dass wir jetzt früher als geplant schon expandieren in andere Länder. Also wir haben Anfragen aus den Niederlanden bekommen, auch aus Österreich ist da gerade was am Laufen. Das heißt, wir schaffen es früher als gedacht, weil wir ja erst gesagt haben, Deutschland soll zum Großteil erstmal akquiriert werden und dann wollen wir weiterschauen. Können wir jetzt in die Nachbarländer gehen und quasi ein Affiliate-Programm machen, das viel mehr Leute auch interessiert, ne, weil wir einfach so weit jetzt schon denken können. Und das wird jetzt nochmal richtig spannend. Also wir sind tatsächlich eher so der Meinung, dass wir uns selbst nicht so sehr um diese Akquise kümmern, sondern wenn die Hochschulen auf uns zukommen, dann machen wir das. Ja. Sondern wir fokussieren uns weiterhin auf Deutschland und werden auch da kräftig unser Marketing schalten weiterhin, weil wir einfach denken, dass gerade unsere Prüfung, ja, die wir gebaut haben, extremst hilfreich ist, gerade für die Hochschulen. Und das ist so der Stand, was Akquise angeht, da sind wir ziemlich gut dabei. Man merkt auch richtig, dass hast du in einer Branche schon ein bisschen Fuß gefasst, hast du so ein paar wichtige Player erreicht, erregt das sehr viel Aufmerksamkeit in diesem Markt. Ja. Und die anderen, die Konkurrenten dieser Player, gucken sich natürlich dann ganz genau an, okay, was machen die da, warum sind die da, sollte ich da nicht auch mit drauf? Und dieser Netzwerkeffekt, der ist einfach entscheidend, vor allem bei einer Plattform. Ja? Also eine Plattform füllt sich einfach nicht nur durch Cold Calling oder sowas. Ja. So eine Plattform füllt sich durch Zeit, durch, ja, natürlich Henne-Ei-Effekt, so ein bisschen, ja, wer kommt zuerst, wer ist als erstes da, aber auch durch, was macht meine Konkurrenz, ja, deswegen, ich bin ganz froh, dass wir diesen Schritt so ein bisschen geschafft haben und jetzt schon Richtung, okay, jetzt können eigentlich alle draufkommen, theoretisch, ne? Da bin ich ganz froh. Also das war schon ein harter Weg bis dahin.
Das stimmt. Also man sieht auch hier, das gilt für alle hochkompetitiven Märkte oder Industrien, dass man da manchmal eben nur in Anführungszeichen, ja, gezielt die Ansprache haben muss und gezielt vielleicht die 2, 3 großen Player irgendwie ansatzweise drauf bekommen muss. Und dann nutzt das so ein oder löst das so einen Welleneffekt, so einen Pull, genannten Pull-Effekt, ne, reinziehen, bloß weil das dann die sind, an denen sich alle anderen ausrichten und sagen, ach Gott, wenn derjenige drauf ist, ja, dann müssen wir auch nachziehen. Ja? Und dann müssen wir das auch machen. Ja. Und das ist ganz spannend, ja.
Kannst du vielleicht mal zählen, wie es so auf der technischen Seite aussieht? Also wie wir uns da weiterentwickelt haben und was vielleicht dazugekommen ist, ne? Ja. Du hast da ja den besseren Überblick.
Also eigentlich gar nichts, weil ich sitze nur rum. und werde dafür bezahlt.
Okay.
Und damit sind wir fertig klar? durch das Thema. Nein. Das ist an sich ganz spannend, weil wir jetzt ja auch gerade wieder gemerkt haben, dass mit fast jeder der neuen Partnerhochschulen, die wir bekommen haben, wieder in irgendeiner Form explizite Wünsche quasi an uns herangetragen wurden, was quasi Funktionalitäten angeht. Gerade jetzt mit der letzten, die dazu kam, habe ich die letzten zwei Wochen sozusagen nur für die entsprechend Sachen implementiert. Das heißt, wir haben auf einen Seite unseren Prüfalgorithmus oder unsere Prüfmechanik sowas von verfeinert nochmal und erweitert, dass quasi selbst die Hochschulen, das ist ja das Schöne, die vorher schon drauf waren, jetzt, wenn sie wollten, das weiterhin noch verfeinern oder feingliedriger einstellen können. Das heißt, auf der Seite ist viel gemacht worden. Ich hatte jetzt über die letzten Monate unsere Datenbanken noch mal ein bisschen optimiert, sodass wir quasi auf der einen Seite schneller Funktionalitäten abrufen können, andererseits Sachen viel besser miteinander verknüpft sind, weil wir auch da gemerkt haben, dass es beispielsweise Hochschulen gibt, die viele verschiedene Studienformvarianten und Studiengangsvarianten anbieten, dass wir so quasi gar nicht vorher auf dem Schirm hatten. Sprich, keine Ahnung, man möchte International Business studieren. Normal wäre jetzt Vollzeit, ne, dass man ganz normal Präsenz am Campus ist, aber dann wird noch dual angeboten oder berufsbegleitend, dann sind das verschiedene Studienformen des gleichen Studiengangs. Ja. Könnte aber auch eine Variante geben, nämlich dass es weiterhin Vollzeit ist, aber irgendwie mehr Semester und deswegen etwas günstiger und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich so Sachen, die, wenn das nicht direkt schon bei der Partner-Uni ist, mit der man gestartet hat, also mit dem Pilotkunden, dann hat man solche Sachen noch gar nicht funktional eingebaut. Und das ist dann immer, vor allem je weiter ein Produkt schon vorgeschritten ist, immer schwierig, das dann nachträglich drüber zu stülpen. Da muss man viel, viel anpassen. Wir haben aber trotzdem auch beispielsweise den Bewerbungsprozess an sich für die Studierenden nochmal vereinfacht. Viele, ich sag mal, so kleine, man nennt das immer Quality of Life, Verbesserungen eingebaut, viel so Hinweise für die Studis nochmal, hey, du bewirbst dich auf einen deutschen Studiengang, wenn es ein Ausländer ist, oder hey, du bewirbst dich auf einen englischsprachigen Studiengang generell für Deutsche und für Ausländer, damit die auch immer auf dem Schirm haben, ey, ich brauche auch den Nachweis, ne? Weil wir da eben gemerkt haben, wir kriegen ja viele, viele Bewerbungen aus dem Ausland und viele bewerben sich auch auf deutsche Studiengänge, obwohl sie eigentlich gar kein Deutsch sprechen, dass wir halt da versuchen, so gut wie möglich eben den Studierenden an die Hand zu nehmen und ihn oder sie quasi in dem Moment dabei zu unterstützen, zu sagen, hey, das ist das, was du brauchst, das ist das, worauf du dich bewirbst, etc. Ne?
Genau, also da sieht man auch daran, dass du quasi so flexibel bist und das alles immer direkt anpassen kannst beziehungsweise erweitern kannst, weil das ja auch alles, das ganze System ist ja von Scratch auf selbst gebaut.
Genau.
Ja? Also da wurden keinerlei Templates benutzt, da wurde keinerlei Vorlage genommen, die irgendwie schon vorprogrammiert waren und man hat quasi irgendwelche Code-Schnipsel mit reingenommen oder sowas, sondern es ist ja komplett selbst programmiert, selbst gebaut. Also alles, was ihr seht, Leute, auf der Seite hat der Mino selbst gemacht, was natürlich Magie gleichkommt, aber das ist halt der große Vorteil, weil jedes Mal, wenn irgendwas ist, kann man quasi reingehen und sofort anpassen. Und das ist extrem großes Asset und also ich kenne jetzt noch kein anderes Beispiel, weil ich habe es jetzt nur so mitbekommen bei uns, ne? Aber wenn man ein digitales Produkt hat, sollte das auch so sein, ja, weil also wir hatten mal ganz, ganz am Anfang 2017, bevor wir dich kennengelernt hatten, die Idee, die Technik auszusourcen, ja, also quasi eine externe Firma zu beauftragen oder sowas. Und das ist natürlich völliger, also das keine Chance, niemals würde das funktionieren. Du musst so nah an deinem Produkt dran sein und jemand muss 24 Stunden dieses Ding weiter pflegen und weiter aufbauen, ja, das ist keine Chance ansonsten und das ist natürlich super, dass du sowas kannst und das so aufgebaut hast. Und das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Also Kontrolle über das eigene Produkt ist das A und O, definitiv. Aber jetzt hast du gerade angesprochen, wir hatten ja so ein bisschen Budget und konnten deswegen auch von 4 Bewerbungen auf über 150 mittlerweile klettern. Ich glaube sogar, wir sind fast bei 200, wenn ich mich nicht täusche.
Gehen stramm drauf zu, ja.
Genau, und hier wird ja auch wirklich jeden Tag mehr. Also es fliegen jeden Tag Bewerbungen rein. Kannst du vielleicht erklären, wieso? Also was ist am Marketing anders oder greifen unsere Netzwerke im Ausland auch so gut? Wie machen wir das hier in Deutschland? Ja. Kannst du ja vielleicht kurz was sagen.
Selbstverständlich. Also auf der einen Seite genau das, was du schon angesprochen hast. Wir haben deutlich erhöhtes Studienangebot, dadurch, dass wir jetzt eben 24 Hochschulen drauf haben. Das hat sich über das Jahr verteilt natürlich. Es war nicht jetzt vom einen Tag von 8 auf 24, sondern es wurden dann immer mehr. Und das Wichtige war eben auch, dass wir mehr interdisziplinäre Hochschulen dazu bekommen haben, weil zu Beginn die 8 Hochschulen waren eigentlich durchweg Business Schools, also Management-Studiengänge, BWL-Studiengänge, und das ist egal, wie viele du hast dann auf der Plattform, wenn alles nur BWL ist und es kommt ein Student drauf, der möchte aber einfach kein BWL studieren, dann ist es das für den eben irrelevant. Jetzt haben wir aber viel mehr Hochschulen. Hat ja schon gestartet mit einem großen Hochschulverbund, der reinkam, der wirklich alles Mögliche anbietet. Mhm. Design, Engineering und so weiter und so fort. Wo dann ja schon wir so einen Peak sehen konnten in jetzt fangen die Bewerbungen richtig an, weil gerade wir eben gesehen haben im Ausland, die Leute kommen eher selten zu einem reinen Managementstudium hierher. Die wollen eigentlich sowas wie Ingenieurswesen oder Ähnliches eben. Viel trotzdem auch Management, ja. Aber gerade so der Großteil macht ja eher ein bisschen speziellere Studiengänge oder IT-Studiengänge, und die kamen dann eben so nach und nach hinzu. Aber wie du sagst, wir haben ja ein besseres Marketingbudget dann auch zur Verfügung gehabt, um dann auch mal ein bisschen spielen zu können. Und nur durch Geld ausgeben, das haben wir ja bereits gesagt, nur durch Geld ausgeben kann auch Geld eingenommen werden. Das ist nun mal eine traurige Weisheit. Ja, man hofft dann eben, dass das Geld, das reinkommt, ein bisschen mehr ist als das Geld, das man ausgegeben hat. Aber ohne Geld auszugeben geht das nicht. Und so konnten wir eben, Evelyn ist da ja hauptsächlich für zuständig. Ich gucke da ja immer nur so ein bisschen unterstützend quasi drüber. Aber so konnte Evelyn eben mit verschiedenen Kampagnen herausfinden, wo im Ausland beispielsweise macht es Sinn, Werbung zu schalten. Das konnten wir dadurch rausfinden, dass wir eben auf unserer Webseite auch tracken können, woher kommen die Leute. Wir haben einfach gesehen, okay, die meisten Leute kommen beispielsweise, weiß ich nicht, Indien, Pakistan, China, Türkei und so weiter und so fort. Ja, sind einige große Hotspots. Also man dann sagt, okay, dann nehmen wir halt ein bisschen Budget von diesem übergeordneten Marketingbudget und schießen das in diese Länder und gucken dann, ob sich dann was ändert. Kommen mehr Leute drauf, bewerben sich mehr Leute. Und da, wo es läuft, wird mehr Geld reingegeben. Und da, wo es nicht läuft, wird was weggenommen oder geschlossen und dann woanders wieder reinvestiert. Ja. Gleichzeitig haben wir auch ein relativ großes Netzwerk mittlerweile an sogenannten Tippgebern. Das sind halt Privatpersonen oder Institutionen im Ausland, die als sogenannte Agents, also Agenten, agieren in diesen Ländern. Das kennt man vor allem beispielsweise aus China und Indien, wo die Personen sich nicht selbstständig bewerben, sondern eben jemanden dafür bezahlen, die Bewerbung zu übernehmen. Und mit den Tippgebern haben wir quasi auch Verträge, dass sie dann an uns weiterweisen, die Leute, und dann eine Provision unserer Provision bekommen, wenn es am Ende zu einer Einschreibung kommt. Und das hat uns jetzt auch gerade im letzten Monat dann nochmal ein paar Bewerbungen auch eingebracht, weil wir da ein, zwei sehr fleißige Tippgeber haben, die an uns weiterverweisen. Und so summiert sich das einfach dann. Ja, wir haben ein hohes Studienangebot, wir können gezielt Marketing schalten, das scheinbar funktioniert, denn sonst hätten wir ja nicht so viele Bewerbungen, und können auf unsere Tippgeber zurückgreifen.
Genau. Wir haben ja dieses Jahr so ein bisschen rumprobiert, haben ja auch mal Newsletter ausprobiert mit externen Firmen, die zum Beispiel auf Abiturienten gehen und so weiter. Also wir haben versucht, ein bisschen diversifizieren, und das hat ja auch funktioniert. Also es hat sich auch gelohnt. Ne? Es kam ja auch Return. Jetzt noch nicht so viel, wie wir erhofft haben, aber es kam Return. Und da sieht man dann halt, dass man auch jedes Mal, wenn man mehr Budget hat, quasi einfach ein bisschen rumprobieren kann und für die nächste Bewerbungsphase, sage ich mal, auch schon weiß, in welche Richtung es gehen sollte. Es ist einfach ein Learning-Effekt. Ja. Also man kann einfach jedes Mal mehr rausziehen und mehr Daten sammeln. Genau, also wir haben bestimmt auch noch nicht alles richtig gemacht. Ne? Also wie gesagt, wir probieren einfach jeden Tag sehr viel rum, gerade in unseren drei Hauptsparten Technik oder Produktentwicklung, Sales und Marketing. Und ja, haben unseren Plan für die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall schon sicher. Ne? Also wir wissen ganz genau, okay, nach Strategie, nach Plan müsste quasi zu dem Zeitpunkt eine Investition kommen. Dann könnten wir da das und das machen und könnten so und so viel schaffen. Dass unsere Hypothese, die ich am Anfang erwähnt hatte, so und so viel investieren, so und so viel rausbringen, klappt, wissen wir. Wir brauchen einfach jetzt Geld. So, das ist quasi wirklich essentiell, damit wir erstens unsere Pre-Seed-Runde jetzt machen können, weiter wirtschaften können, weiter wachsen können, dann wissen wir auch zum heutigen Zeitpunkt schon, dass wir eine Anschlussfinanzierung brauchen. Das ist auch völlig normal. Und dann nochmal eine größere Runde in einer Seed-Phase machen, die uns dann hoffentlich laut Plan ja profitabel werden lässt.
Genau.
Das heißt, das ist quasi der Gameplan. Ihr wisst es alle, jeder, der gegründet hat, hat Gamepläne und will irgendwie so genau so, wie man es sich vorgenommen hat, auch durchkommen. Meistens klappt es dann so nicht, kommt anders, aber das ist so die Strategie. Ne? Und daran muss man festhalten und darauf hinarbeiten. Und ich glaube, da haben wir uns auch alle drei darauf verständigt, dass es in diese Richtung gehen soll. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Genau.
Wir werden immer wieder Updates machen, einfach auch, um euch zu erzählen, wie das ja Daily Business so ist, ne? Und wie das einfach so abläuft in so einem Startup. Das ist ja vielleicht auch mal ganz spannend zu erfahren. Und wenn es irgendwelche Breakthroughs gibt und wir große Neuigkeiten haben, dann werden wir das natürlich auch direkt hier verkünden.
Exakt. Ich bin mal gespannt, was wir bei Folge 26 dann, in einem halben Jahr sozusagen, was wir dann erzählen und was dann unser Stand ist. Ich hoffe, dass ihr uns natürlich bis dahin treu bleibt und dass auch ihr gespannt darauf seid, was wir dann so zu berichten haben.
Genau.
Was ist passiert?
Ja, du hast es gerade im Hauptthema erzählt. Vor 6 Monaten haben wir unseren Podcast gestartet. Und leider startete auch genau vor 6 Monaten der Ukraine-Krieg. Der fing ja quasi direkt an mit unserem, ich sag mal, ersten Approach in diese Podcast-Welt und mussten quasi, was ist passiert, direkt darauf lenken und darüber sprechen. Und seitdem auch immer wieder. Ja, also es wird nicht besser, leider. Und ja, seit einem halben Jahr ist Krieg in der Ukraine. Der Stand heute, beziehungsweise man muss da vielleicht erstmal vorwegnehmen, heute ist der 24. August. Und der 24. August ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Das ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, sehr, sehr traurig, ne? Weil unabhängig ist da ja gerade niemand sozusagen. Oder die Unabhängigkeit steht auf Messers Schneide.
Sie wird in Frage gestellt, ja.
Ja, sie wird in Frage gestellt, genau. Und tatsächlich ist es so, dass gerade heute sehr, sehr schwere Angriffe befürchtet werden. Einfach weil dieser Unabhängigkeitstag natürlich kein Symbol werden soll und die Russen sagen, okay, wir müssen da jetzt komplett draufhauen.
Ja.
Deswegen wird das befürchtet und ich hoffe mal, dass das ausbleibt, aber zum Beispiel rät auch die USA wirklich allen Staatsbürgern, die sich noch in der Ukraine aufhalten, gerade rund um Kiew, auf jeden Fall das Land heute zu verlassen. Mhm. Das war schon Appell jetzt die Tage und das bedeutet ja auch schon einiges, ne? Also ich glaube, dass die auch wissen, dass da irgendwas kommt.
Ja.
Deutschland will weitere Waffen liefern im Wert von mehr als 500 Millionen Euro. Genau, das ist ja quasi immer die Diskussion hier im Land gewesen, schwere Waffen ja oder nein. Wir liefern jetzt erstmal weiter Waffen und unterstützen die Ukraine bei ihrem Kampf.
Ja.
Der Panzerringtausch mit der Slowakei hat gestartet. Also der Ringtausch ist ja quasi einfach, dass wir sozusagen Panzer in die Slowakei liefern und die ihre Panzer in die Ukraine liefern. Sozusagen liefern wir ja indirekt Panzer in die Ukraine. Und dieser Ringtausch, der startet jetzt mit der Slowakei. Mehr kann man, glaube ich, zum heutigen Stand auch gar nicht sagen. Also es ist einfach jeden Tag schrecklich und jeden Tag Krieg. Und ich hoffe sehr, also wir werden das heute mal beobachten, aber ich hoffe sehr, dass die vor sehr, sehr schweren Angriffen verschont bleiben.
Ja. Das stimmt. Ja, es ist schrecklich anzusehen, dass sich das einfach nicht bessert. Ich meine, man könnte einfach auch in jeder Folge quasi erzählen, wie viele Leute zwischen den 2 Folgen gestorben sind. Ja, davon hat keiner was. Ich habe zu dir heute Morgen ja auch gesagt. Es ist traurig, wenn man das selbst schon sagen muss, aber es fällt auch wirklich sehr, sehr schwer, weiterhin jeden Tag das immer zu verfolgen, weil es einfach keine schönen Bilder sind, es einfach auch keine Besserung in Sicht ist.
Ja.
Und ich einfach hoffe, und das hoffe ich jede Folge, dass wir in der nächsten Folge sagen können, es hat sich jetzt endlich quasi erledigt, in Anführungszeichen.
Genau,
ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja leider sehr, sehr gering.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Thema. Ich denke mal, fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer haben über die letzten 6 Monate vielleicht dann und wann schon bemerkt, dass ich persönlich nicht der größte Fan unseres Bundeskanzlers bin. Und das hat sich auch jetzt mal wieder gezeigt, als ich so die letzten Tage immer mal wieder die Nachrichten gelesen hatte und dann eben sich angekündigt hatte, dass letzte Woche Freitag der Herr Scholz wieder in Hamburg vor Ort war, wo er ja früher erster Bürgermeister war und dort vor Ort vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss wieder aussagen musste. Ihr erinnert euch vielleicht dran, das war vor einigen Jahren ein riesiger Steuerbetrug der Warburg Bank in Hamburg. Ja, die haben mehr als 7 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Für diejenigen unter euch, die vielleicht nicht direkt wissen, was Cum-Ex-Geschäfte sind, habe ich eine kleine Definition rausgezogen. Das kann ich nämlich auch leider nicht alles so direkt aus dem Kopf ableiten, aber Cum-Ex-Geschäfte sind eine bestimmte Form von Aktiendeals um den Dividendenstichtag, also wenn das Geld quasi ausgezahlt wird, der Gewinnüberschuss einer Aktiengesellschaft. Und Investoren und Banken handeln dann die Aktien eines DAX-Konzerns mit, also Latein Cum, und ohne, Latein ex, deswegen Cum-Ex, Dividende, also der Gewinnbeteiligung der Anleger. Und auf die Dividende wird bei Privatpersonen normalerweise eine Kapitalertragssteuer von 25% erhoben. Für diejenigen unter euch, die so ein bisschen in diesem Bereich unterwegs sind, ein bisschen Trading machen, ihr wisst das, wenn ihr Gewinn macht und euch das auszahlen wollt, dann fallen da drauf erstmal 25% Kapitalertragssteuer an. Aber institutionelle Investoren, wie beispielsweise Fonds oder Banken, sind von dieser Steuer ausgenommen. Die müssen die nicht zahlen. Sie kriegen die wie eine Mehrwertsteuer wieder vom Staat zurück. Und bei Cum-Ex-Geschäften wird dann diese Steuer mehrfach zurückgefordert. Ja, dabei machen es die handelnden Akteure dem Staat schwer zu entscheiden, wer Anspruch auf diese Steuerrückerstattung hat und wer nicht. Weil wem die Aktien wann gehörten, konnten Finanz- und Aufsichtsbehörden nämlich lange nicht nachvollziehen. Und so kannst du unter der Hand eben diese Kapitalertragssteuer einfach so am Staat vorbeischieben und machst dicke Gewinne, in diesem Fall 7 Milliarden Euro. Und Scholz war da eben als erster Bürgermeister Hamburgs davon betroffen. Aber wie weit war er eben involviert? Das ist so die Frage, die da versucht wird herauszufinden. Ja, wussten sie Bescheid? Also nicht nur er als Bürgermeister, sondern auch die gesamte Partei, der gesamte Ausschuss dort vor Ort. Das ist jetzt schon die zweite oder dritte Runde vor dem Untersuchungsausschuss gewesen. Es gab auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, das ist aber der Untersuchungsausschuss in Hamburg selbst, vor der Kammer dort. Und jetzt in Retrospektive gesehen hat Scholz genau wie erwartet quasi geantwortet, nämlich den Fragen auszuweichen oder mit einem sehr cleveren Trick zu agieren, nämlich mit Gedächtnislücken zu argumentieren. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist ganz clever. Er ist ja selbst Jurist und weiß auch ganz genau, dass das dann keine Lüge ist. Denn Erinnerungslücken können nicht bewiesen werden. Und wenn man sagt, ich kann mich nicht erinnern, dann ist das keine Lüge im juristischen Sinne.
Ja. Ja, wirklich glaubhaft ist es aber auch nicht. Also nee. Was kann denn da passieren? Was könnte ihm passieren, wenn er rauskommt, dass er da involviert war?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich weiß nicht, inwieweit quasi die Immunität eines Bundeskanzlers ihn vor irgendwas schützt. Er hat aber natürlich einen riesigen Imageschaden. Und er ist ja bereits jetzt schon einer der unbeliebtesten Bundeskanzler aller Zeiten, was die Umfragen angeht. Seine Zustimmungswerte jetzt aktuell sind roundabout 20%, hatte ich jetzt gerade die Tage gehört. Ist jetzt nicht gut, was unter anderem eben daran liegt, dass er, und das ist ja das, was ich auch nicht an ihm mag als Politiker, dass er einfach nicht auf Fragen antwortet, drumherum redet oder eben wie jetzt dort mit Gedächtnislücken argumentiert. Was da genau seine Strafe sein kann, kann ich dir überhaupt gar nicht sagen. Müsste ich mal wirklich recherchieren. Aber wenn man gewissentlich solche Sachen hinterzieht bzw. unterdrückt, das ist ja quasi Behinderung der Justiz,
ja.
Dann gehe ich auch mal davon aus, dass da mit einer recht harschen Strafe zu rechnen ist.
Ne? Definitiv.
Meine Frage ist an dich, was hältst du denn davon? Wie findest du das als Bürger, so deinen Bundeskanzler quasi zu sehen und so drumherum zu drucksen und so?
Ja, also ich habe das mit den Cum-Ex-Geschäften ja schon mitbekommen, das war ja lange bevor er Bundeskanzler wurde. Da war er ja, wie gesagt, noch Finanzminister in Hamburg.
Erster Bürgermeister,
Entschuldigung. Ja, Finanzminister war er später, ne? Aber genau. Erster Bürgermeister in Hamburg. Also er kann mir eigentlich nicht erzählen, dass er nicht involviert war. Ich glaube, er wusste Bescheid. Keine Ahnung, inwiefern er involviert war oder nicht. Da möchte ich ihm nichts unterstellen, bevor er wirklich auch irgendwie das... Ja, oder ob das wirklich rauskommt, ne? Dieses, ich kann mich nicht erinnern, da gibt es ja auch so gewisse Abschriften von Tagebüchern von den Chefs der Banken, die da irgendwie involviert waren, ja. Wo ganz klar geschrieben wurde, dass er quasi im Meeting war mit denen, mit Datum und so weiter. Ja. Ich glaube schon, dass man sich an so einen Tag erinnert, aber wie gesagt, ich will ihm nichts unterstellen, weil halt wirklich auch nichts bewiesen ist. Und ganz im Ernst, es ist eine große Kacke, ja, und wenn das natürlich so wäre, dann wäre das ganz, ganz großer Betrug und schlimm, finde ich auch. Ja. Aber und das muss ich auch ehrlich sagen, ich finde, momentan haben wir in dieser Welt einfach so heftig andere Probleme, die wirklich ja. menschheitsbedrohend sind, ja, dass wir eine stabile Regierung brauchen. Und mhm. man kann von einzelnen Personen halten, was man will. Ja, also ich finde einige Einzelpersonen in jeglicher Partei, ob es mhm. jetzt SPD, CDU, FDP, Grüne, egal wer ist, schrecklich. Ja, also es ja. sind nicht meine Persönlichkeiten, aber wir brauchen eine stabile Regierung. Und es bringt uns nichts, wenn jetzt das komplett vor die Wand gefahren wird und dann die Ampel irgendwie noch in Gefahr kommt und mhm. wir irgendwie Neuwahlen haben oder sonstiges, dann haben wir einfach ein riesen Chaos hier. Und das ist in heutiger Zeit, zum jetzigen Zeitpunkt einfach, das wäre eine Katastrophe. Ja, das wäre eine mhm. riesen Katastrophe. Deswegen, ich hoffe einfach, dass das irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ja, unsere Steuergelder wurden da weggenommen. Wir zahlen selber Steuern. Wir wissen, dass das ja wehtut. Ne? Mhm. Wir wollen einen Beitrag in diesem Land leisten und gucken, dass unsere Infrastruktur aufrechterhalten wird. Und dann hörst du halt so, weißt du, dann hörst du, an jeder Seite fehlt Gas und das fehlt und das fehlt. Und wir müssen unsere ja, keine Ahnung, Niedriglohnjobs müssen wir besser bezahlen, sonst fallen uns mhm. da die Fachkräfte weg und so weiter. Ja, dann macht es doch und klaut uns nicht 7 Milliarden Euro. So, weißt du, hört ja. doch auf mit der Scheiße. Muss doch nicht sein. Und ja, aber das, also geldgierig und diese Machenschaften, die denken natürlich überhaupt nicht so. Ja, da passiert dann halt mal sowas. Deswegen, ich glaube nicht, dass so eine Geschichte an Spitzenpolitiker vorbeigehen kann. Das glaube ich einfach nicht. Das
darf sie auch meiner Meinung nach nicht, weil klar, du hast schon recht, dass ne, man will eine stabile Regierung haben, aber wenn doch de facto quasi allen klar ist, dass da eine Person, ob das der Bundeskanzler oder sonst irgendjemand ist, ja, gemauschelt hat, wie vertrauenswürdig ist denn so eine Person dann noch in diesem Amt? Und willst du eine Regierung einfach auf Gedeih und Verderb quasi halten mit Leuten, die dann quasi eigentlich in diesem Amt nicht zu suchen haben? Weil die Frage wäre ja beispielsweise, wenn das schon geklärt worden wäre vor 1-2 Jahren, wäre Scholz überhaupt jetzt unser Bundeskanzler? Ne? So Sachen müsste man sich ja quasi vorstellen. Aber ja. du hast schon recht, klar, natürlich, was sendet das für ein Zeichen nach außen? Ja. Aber in beide Richtungen.
Also, eben, ne? Ich muss sagen, so sein Auftritt in der Öffentlichkeit, also wie er mit anderen Staatsoberhäuptern kommuniziert, wie er da macht und tut, finde ich nicht schlecht. Also ich finde unseren Bundeskanzler relativ präsentabel und sehr gut in der jetzigen Situation. Mhm. Aber es ist halt leider so, und das ist, glaube ich, allen aufgefallen, die ihn kennen, er sagt halt einfach nichts. Ja? Er beantwortet keine Frage. Es wird immer nur drumherum geredet und immer ja. nur alles irgendwie ein bisschen schön geredet und so. Und da ist mir momentan so ein Robert Habeck, der vielleicht immer so ein bisschen weint, aber irgendwie trotzdem auch mal auf den Tisch haut und sagt, so ist ja. es halt, Freunde, was soll ich denn machen? Ist mir lieber, ja. ja? Und diese Ehrlichkeit, ja. diese Volkszugewandtheit, ja? Also dieses, ey, ich bin einer von euch und ich steck auch in dieser Krise drin und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da rauskommen. Anstatt immer alles, ja, wir haben das und das gemacht und wir sind ja dabei. Oh, ja, aber das wollen wir jetzt nicht hören, so. Ne? Ja. Wir wissen, dass ja, es teuer wird recht. Im Winter und jetzt sag mir, wie du mir helfen kannst. So, das wollen wir hören. Und da bin ich so ein bisschen, immer so ein bisschen enttäuscht. Also da war mir Merkel deutlich lieber, weil die hat nicht viel gesagt, aber wenn sie was gesagt hat, dann war es klar, so, weißt du? Und das ist ja, mir das auch lieber, anstatt einmal die Woche in irgendeiner Talkshow zu sitzen und dann aber keine Antwort zu kriegen. Keine Ahnung, meine Meinung. Ja, aber absolut. Wie gesagt, ich glaube, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr stabile Regierung haben.
Ja, das auf jeden Fall.
Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir werden vielleicht in den nächsten Wochen noch was hören. Vielleicht kommt noch irgendwas Gravierendes raus.
Ja, dann geben wir direkt ein Update.
Ja, bleiben wir direkt bei unserem Bundeskanzler. Der war in Kanada und hat sich mit Justin Trudeau, heißt er so, getroffen. Das ist der Ministerpräsident von Kanada. Und der hat mit unserem Bundeskanzler ein Wasserstoffabkommen besprochen. Und zwar wird in Stephenville ein großer Windpark, beziehungsweise der Windpark soll die Produktion von grünem Wasserstoff ankurbeln. Ja, Wasserstoff ist ja quasi so ein bisschen da noch ein bisschen verschrien. Ne? Ich habe es jetzt aber auch in den Nachrichten gehört, dass der ziemliche Zukunftsenergie sein soll. Ne? Gerade für große Fahrzeuge, also große Schiffe zum Beispiel, Flugzeuge oder Containerschiffe, ja, die so riesen Dinger, die sollen künftig mit Wasserstoff betrieben werden, anstatt mit Benzin. Ja. Und die ersten Exporte sind demnach mit Kanada schon ab 2025 geplant. Das soll also jetzt sehr fix gehen, gerade natürlich im Zuge der Energiekrise wird auf jegliche Alternative zurückgegriffen. Und das Ziel ist es, dass eine Lieferkette für Wasserstoff deutlich vor 2030 geschaffen wird. Ja, also da soll eine etablierte Lieferkette entstehen. Und klar, das ganze Abkommen soll natürlich zur Produktion sauberer Energie beitragen. Zum einen, um unser Klima zu retten, ja, und um den Klimawandel so ein bisschen, ich sag mal, aufzuhalten. Wirklich umzukehren kann man ja nicht, aber aufzuhalten. Mhm. Und zum anderen natürlich uns in dieser Energiekrise so ein bisschen entgegenzukommen, ja, weil wir natürlich wissen, dass wir von den fossilen Energieträgern weg müssen. Und da, eine große Abhängigkeit haben momentan noch. Und ich glaube, das soll auch mit diesen Maßnahmen dann verringert werden. Und da muss ich auch sagen, da sieht man halt auch mal wieder, okay, die da oben, in Anführungszeichen, die machen halt auch, ja, also ja, also finde ich nicht schlecht sowas, ja, das ist dann halt wieder so eine Nachricht, okay, Leute, wir kümmern uns schon, ja, also wir versuchen schon alles. Wir sitzen hier nicht in unserem Kanzleramt oder in unserem Wirtschaftsministerium und drehen Däumchen und warten einfach mal, was passiert und setzen uns dann abends zu Lanz und erzählen das, sondern wir tun. Und das glaube ich schon. Also ich habe immer noch, oder hatte ich immer, mein ganzes Leben, aber ich habe auch heute großes Vertrauen in unsere Bundesregierung und in unsere Verfassung und in unser ganzes System hier in Deutschland. Habe ich großes Vertrauen. Deswegen bin ich auch immer optimistisch und guter Dinge.
Sehr gut, sehr gut. Ja, und Klimawandel ist auch ein sehr gutes Stichwort, denn aktuell, das weiß jetzt gerade nicht, wie es bei dir in Stuttgart ist, aber hier in Köln ist es sehr warm, die letzten Wochen schon. Und in ganz Europa ist es sehr warm und in fast der Hälfte aller europäischen Staaten herrscht eine Dürre, also wirklich gravierend. Mhm. 17% der Fläche ist sogar auf einem alarmierenden Niveau. Ja, hast es vielleicht auch mitbekommen in Norditalien, ne? Da war ja, ist ja riesiger Wassermangel. Mhm. Und der Grund ist die, der anhaltende Niederschlagsmangel und eine Reihe an Hitzewellen, die seit Mai auf die verschiedenen Länder hier in Europa zugerollt sind. Ja, ich warte hier auch darauf, dass meine Balkonpflanzen die ganze Zeit mal gewässert werden. Hieß die letzten Wochen immer mal wieder, dann und wann soll es regnen, dann hat es doch nicht geregnet an den Tagen. Und das sieht auch nicht gut aus. Wenn ich hier am Rhein entlang spazieren gehe, was ich sehr gerne mache, der ist auf einem Niedrigststand. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Mhm. Seit 7 Jahren noch nicht so gesehen. Und das hat natürlich super starke negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Mhm. Und besonders betroffen davon ist Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen. Ja. Ich habe hier auch ein Maisfeld bei mir in der Nähe. Das sieht auch ganz kläglich aus, ja, weil es verbrannt ist und so. Das ist echt nicht schön. Und die, wenn ich jetzt in mein Heimatland in Anführungszeichen schaue, hat die Dürre dramatische Auswirkungen auf die Trauben- und Olivenernte, beispielsweise in der Toskana. Ja. Das ist ja ein oder zwei der Hauptprodukte, Hauptexportprodukte Italiens, das davon jetzt auch massiv betroffen ist. Und in den Niederlanden sorgt die Dürre beispielsweise für absackende Häuser, weil der Boden einfach dann so kaputt geht. Ne? Also verrückt.
Ja, und wie verrückt ist es bitte, dass wir letztes Jahr überschwemmt wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Dieses Jahr verbrennen wir, ja. Also es gibt ja wirklich Länder, jetzt gerade auch Spanien, Südspanien, die haben jetzt seit Wochen irgendwie 40 Grad jeden Tag. Also das hältst du ja nicht mehr aus auf Dauer.
Ja.
Also du merkst einfach, okay, Klimawandel ist einfach da so, ja. Also ne, redet's nicht weg, Leute.
Ja, aber dann kommen die Leute mit dem Aluhut vorbei und erzählen dir, es war schon immer so.
Ja, es ist eine Katastrophe. Und ich meine, das Schlimmste ist ja auch, kühler wird's nicht. Ja. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass es irgendwie jetzt ein Sommer war und es wird jetzt besser, sondern es wird immer nur heißer. Deswegen müssen wir gucken, dass wir das irgendwie aufhalten, ja. Ja, aber wie gesagt, das war ein sehr, sehr heißer Sommer, fand ich auch. Also, boah, das ist einfach so drückend, ne? Und wenn man jetzt nicht Schüler ist und Sommerferien hat, dann ist das schon anstrengend.
Ja, mega.
Und deswegen, ja, es ist brutal. Also, ich kann auch nur Mitleid haben mit denen, die in Ländern wohnen, wo das wirklich gerade einfach erschlagend ist, ne? Bei uns ist es ja Gott sei Dank noch einigermaßen auszuhalten.
Ja, das stimmt.
Ja, kommen wir zum letzten Thema für heute, bei Was ist passiert? Und zwar haben wir ja so ein bisschen noch Stress bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und zwar beim RBB, ne? Patricia Schlesinger. Ja. Ich glaube, das hat auch jeder mitbekommen, der irgendwie ein bisschen interessiert am Weltgeschehen ist. Ja, Patricia Schlesinger mit sofortiger Wirkung als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, auch RBB genannt, abberufen. Ja, was ist passiert? Die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind zu kostspieliger Führungsstil. Das fand ich auch sehr gut. zu kostspieliger Führungsstil. Vor allem, wenn deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach bei jeder Produktion darauf achten müssen, jeden Cent dreimal umzudrehen und auf alles.
Ja.
Also RBB ist ja auch irgendwie so der schlecht bezahlteste Sender, gerade im Öffentlich-Rechtlichen, also was die ARD betrifft. Ne? Mhm. Die haben da echt immer nur ganz knappe Mittel zur Verfügung und produzieren trotzdem sehr guten Content teilweise.
Mhm.
Und jetzt müssen sich die Mitarbeiter jedes Mal anhören, oh, sorry Leute, wir müssen sparen, guck, dass das noch ein bisschen günstiger wird. Und dann merkst du aber, dass deine Chefin einfach auf unfassbar großem Fuß lebt und sich einfach ein richtig schönes Leben macht mit deinen Geldern, die du eigentlich für deine Arbeit bräuchtest. Und zwar war sie ja verwickelt in Beratungsstrukturen und Vetternwirtschaft. Ne? Und zwar hat sie ja angeblich auch Aufträge an ihren Ehemann weitergeleitet. Mhm. Sie hat private Einladungen zu sich nach Hause, auch private Essen und so, über den RBB abgerechnet. Ja, also das ist so, wie wenn ich jetzt hier zu Hause mit meinen Freunden, keine Ahnung, eine riesen Fete schmeiße, ein großes Essen mit Michelin-Stern-Koch organisiere und das dann Compounder bezahlen lasse. Ja, also so ist das. Einfach crazy. Also nicht, dass ich das hier gemacht hätte. Auf jeden Fall.
Nein, Quatsch. Gut.
Auf jeden Fall, in diesem Zuge sind auch mehrere andere Personen im Rundfunkrat zurückgetreten, weil natürlich, also du kannst mir nicht erzählen, dass sie das nicht wussten. Ja, also sorry, klar, da wird dann gesagt, sorry, ich bin aber nicht die, was haben sie gesagt? Ich bin nicht die Buchhalterin von Frau Schlesinger oder so. Ja, ja, aber du musst nicht, also Entschuldigung, das muss doch irgendjemand absegnen. So, also
ja, klar.
Das sind doch irgendwelche Rechnungen, die da auch rumliegen, oder? Und der Grund war, dass der Druck der Intendanten einfach da war, weil das Ganze einfach nicht schnell genug aufgearbeitet wurde. Ne? Also, das weiß ich nicht, wie in welchem Zeitraum das abgegangen ist, aber seitdem das ja rauskam, ist sie ja erstmal, also sie ist ja zurückgetreten, ne? Direkt.
Genau, ja.
Und dann, das hat aber nicht gereicht, sondern dann ist ja die Staatsanwaltschaft noch eingesprungen und erhebt auch Anklage, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja.
Also da wird auch noch ermittelt gegen sie, weil das natürlich auch Betrug ist, ne? Und
ja, vor allem ist zurücktreten wäre ja auch erstmal zurücktreten aus dem Amt einfach nur. Jetzt wurde sie aber ja mit sofortiger Wirkung quasi fristlos gekündigt. Also sie ist jetzt gar nichts mehr dort. Ne?
Ja.
Vorher wäre sie ja quasi in der Schwebe einfach gewesen, nur halt nicht mehr in ihrem Amt. Und das ist schon, also
ich habe auch noch eine Story mitbekommen, das fand ich richtig geil. Sie hätte 70% Rabatt auf einen Firmenwagen bekommen.
Wow.
Und dann hatte irgendein Moderator hat gesagt, also wenn du 70% kriegst, das ist ja so eine unausgesprochene Regel, dann ist es entweder Betrug oder es ist ein Geschenk. Also, oder es ist halt einfach, okay, ich schenke dir einfach einen Wagen, so, ne?
Ja.
Aber, oder beziehungsweise, nee, es ist dann Bestechung. Es ist halt wirklich Bestechung. Also Betrug in dem Sinn ja auch, aber es ist Bestechung, weil 70% ist halt schon viel. So, ne? Also es ist halt nicht so, ich gebe dir 50% Rabatt, sondern du kriegst halt das for free quasi.
Ja, das ist einfach nur unter der Hand. Ich kann es dir halt nicht umsonst geben, weil das wirkt komisch. Also machen wir einfach 70% raus.
Ja, und das ist also...
ja, es ist verrückt.
Ja, heftig. Also finde ich auch krass, dass das plötzlich, weil das ist natürlich ein riesen Image-Schaden jetzt. Und die Leute beim RBB, das tut mir echt leid, ja, weil die halt, ich habe da auch so ein bisschen eine Doku drüber gesehen, die sind echt am Boden, ja, weil sie sagen, ey, wir geben hier jeden Tag unser Bestes und dann machen die da oben, was sie wollen, ja. Und das ist... Ja.
Vor allem frage ich mich, warum man bei einem Jahresgehalt von knapp 200.000 Euro überhaupt irgendwas sonst noch irgendwie abbrechen muss.
Das ist halt
also du hast doch genug Geld.
Einfach Gier. Auf, ey,
wirklich.
Einfach Gier. Ja. Da waren ja auch noch mehr Leute involviert, aber Patricia Schlesinger ist das Gesicht dieses Skandals.
Ja.
Ja, das war, was ist passiert. Es ist wieder sehr viel passiert, wie man sieht. Man kann einfach auch nicht über alles so ausgedehnt sprechen. Wir gucken uns an, was in den nächsten 2 Wochen passiert und werden euch dann natürlich auch wieder auf dem Laufenden halten und kommen jetzt zu unserer letzten Kategorie für heute.
Was treibt euch um?
Ja, mein Schnuckiputz, was treibt dich denn aktuell?
Ich habe mich so gefreut auf diese Kategorie, du glaubst es nicht.
Ich weiß, du hast mich auch einfach penetrant beschrieben die ganze Zeit. Angeschrieben, hier, Vino, bald ist die Aufnahme, ich freue mich schon drauf. Erzähl, ich bin gespannt.
Und zwar, also das Überthema, was ich mir dazu überlegt hatte, ist, jeder Scheiß kann funktionieren, wenn du einfach nur die richtige Zielgruppe dafür findest. So, das ist das Überthema, Überschrift. So, Teilüberschrift.
Okay.
Und zwar... Ein richtig gutes Beispiel dazu. Wir hatten doch vor ein paar Folgen mal über unseren, eigentlich deutschen Investor, der in den USA lebt, Peter Thiel gesprochen. Ja? Mhm. Peter Thiel kennen die Leute vor allem aus den Investments in Facebook und PayPal. Ja. Also der hat schon das nötige Kleingeld und die richtigen Investments getätigt, würde ich mal behaupten, um weitere Dinge zu finanzieren. Jetzt ist ja auch bekannt, dass der schon sehr konservativ drauf ist und so ein bisschen auch mit in die rechte Szene geht. Und ja, durch und durch Republikaner, Trump-Anhänger, alles, was dazugehört. Und jetzt, ich konnte nicht mehr, ich fand das so witzig, jetzt hat er sich an einem Unternehmen beteiligt und zwar an einer neuen Dating-App. So, und zwar eine Dating-App für Konservative und zwar für Rechtskonservative, so wird es beschrieben. Eine Dating-App für Rechtskonservative und jetzt rate bitte, wie diese Dating-App heißt.
Pff, boah, keine Ahnung, hau raus.
The Right Stuff. The Right Stuff heißt diese Dating-App. Und er hat sich einfach da jetzt beteiligt, als Investor und möchte das groß machen. Und es wird beschrieben, dass quasi diese App für wirklich konservativ richtig Denkende in liberalen Städten zur Verfügung gestellt werden soll. Beworben wird diese App mit ausschließlich weißen Personen. Und dann wird da als Kommentarschild drunter gesetzt, farbige Menschen sind einfach nicht erwünscht, so, ne, in der Beschreibung. Also nicht in der Beschreibung der Dating-App, aber in den ganzen, weil die ist noch nicht draußen, die kommt jetzt erst noch, aber in den ganzen Artikeln wurde einfach gezeigt, dass ausschließlich weiße, sehr ins Bild passende Menschen diese App beworben haben. Da sieht man zum Beispiel so ein Girl mit relativ tiefen Ausschnitt, weißer wie Mozzarella und Cowboy-Hut. Ja, also so richtige Iha, weißt du, sowas. Mhm. Und ich habe das gesehen und ich dachte mir einfach nur so, meine Fresse, weil die erwarten in den ersten paar Tagen Millionen von Downloads, ja. Und das soll am Anfang kostenlos stattfinden und irgendwann soll es sogar ins Abo-Modell gehen und die wollen da noch richtig Geld mitmachen. Aber es ist es wird einfach damit beworben, dass die richtigen Menschen, die etwas nach rechts gerückten, auch nur mit den etwas rechts gerückten dann am Tisch sitzen zum ersten Date. Weil sie sagen, wenn wir so auf den liberalen Plattformen sind, wie Tinder etc., dann kann es ja sein, dass ich da mit irgendeiner Linksliberalen sitze und so. Das will ja keiner. Ja? Oder keine Ahnung, da werden mir Leute angezeigt, mit denen habe ich ja überhaupt nichts gemeinsam. Und das, also das muss man sich mal vorstellen. Es ist einfach eine App für Rechtsradikale. So. Und das ist jetzt einfach schon vorprogrammiert, dass das Erfolg hat, weil du, natürlich vor allem in den USA, aber weltweit, vor allem aber in den USA, eine riesen Zielgruppe dafür hast. Und da ist doch einfach, also jeder Müll funktioniert, wenn du einfach nur weißt, ich habe Zielgruppe A, B und die wird darauf anspringen. Dann kann ich den Leuten alles verkaufen. So, und das ist einfach für jemand wie wir, die echt versuchen, einfach jeden Tag so ein bisschen die Welt besser zu machen, ja, auch wenn es sich richtig klischeemäßig anhört und einfach wirklich auch eine coole Idee richtig umzusetzen. Keine Ahnung, ich finde sowas einfach krass, ja. Und natürlich.
Das ist sprichwörtlich aus Scheiße Gold machen.
Ja, ist so. Oder? Und für die ist das aber keine Scheiße. Für die ist das eine ganz, ganz große Marktlücke und ein Riesenproblem, dass sich die Rechtskonservativen nicht auf einer Plattform zum Date treffen können. So, also über was sprechen die, ja? Also ich wünschte, ich könnte da mal so reinsneaken und gucken, was da so die Chatverläufe sind. Katastrophe, ja? Also stell dir das mal vor. Und das fand ich so absurd.
Aber es zeigt mal wieder, dass wenn Leute ein scheinbar existierendes Problem, scheint ja zu existieren, ja, ein scheinbar existierendes Problem identifiziert haben, dass du dann einfach nur eine Lösung anbieten musst. Und im Prinzip funktioniert es.
Richtig.
Ja? Das ist die Sache. Also eigentlich ist Gründen, ein Unternehmen zu gründen oder eine Idee zu haben, es sollte immer generell darauf basieren, dass du Problemlösung angehst. Ja. Ne? Also ich habe da ein Problem und hoffentlich haben das viele andere Leute auch. Und das ist meine Lösung dazu. Und nicht einfach quasi irgendwas auf den Markt werfen und hoffen, es wird halt genommen. So funktioniert das ja generell nicht. Aber das ist schon sehr speziell, sehr, sehr nischig. Aber du sagst halt, ne, wenn du die Nische gefunden hast und weißt, wen du adressieren musst, dann kriegst du das verkauft. Und richtig. Das ist ja paradox. Paradox. Weißt du, wie viel Geld er rein investiert hat?
Ich glaube, 1,5 Millionen.
1,5 Millionen Dollar.
Wow. Googelt das nochmal, um das richtig zu sehen. Aber ich glaube, im Artikel, den ich darüber gelesen hatte, stand, er hat ja das nötige Kleingeld, weil er ja so und so schon Erfolge gefeiert hat, hat er, glaube ich, 1,5 Millionen. Ja. Er etwa 1,5 Millionen Dollar in die App investiert hat.
Wow.
Steht hier.
Wow. Ja, die könnte auch einfach uns geben.
Ja, also du musst es mal überlegen, ey. Weißt du so, also Swipe Verrückt. Right wird einfach komplett neu definiert in dem.
Ja.
Boah, ja, ja, das ich stimmt, kann da nur stimmt. nach rechts zwischen.
Ach, super.
Links gibt es da gar nicht in dieser ja. App. Links, die Richtung Exakt. Gibt es nicht. Ja, also das hat mich Ach, sehr verrückt. Beschäftigt, weil ich einfach nur dachte, meine Fresse. Aber gut, ja.
Hm.
Was treibt dich um?
Ja, ich bin gerade ein Buch am Lesen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es nicht sehen. Ich halte es dir aber mal hin. Es ist ein riesiger Schinken, wie man sehen kann. 1000 Seiten. Der erste Band einer Quadrilogie, soweit ich weiß, also vier Teile. Otherland heißt das Buch. Wurde mir empfohlen von Ted Williams. Da geht es so ein bisschen um Virtual Realities, also Science-Fiction-Buch. Bin ja eigentlich nicht so in Science-Fiction im Sinne von Star Wars etc., sondern mehr so in diesem Bereich, wo es halt so um, wie sich die Welt quasi verändert hat durch Technologie und geht so ein bisschen darum, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft alle Menschen der Welt quasi sich virtuell auch immer treffen in so einem Otherland, ne? In einem anderen Land. Ne? Jeder hat quasi VR-Geräte, kann sich Chips implantieren lassen, um auch so Sachen zu fühlen und sowas, ne? um dann quasi eine zweite Realität zu haben. Und die wird natürlich, so wie jede Gesellschaft, auch wiederum ausgebeutet oder gelenkt von den Leuten, die viel Geld haben. Und gleichzeitig, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, gleichzeitig läuft ja aktuell so ein bisschen die Diskussion über das Metaverse, wo sich ja auch noch keiner so wirklich richtig klar ist, was soll das sein überhaupt, ne? Und weil das gerade so gut zusammenpasst, bin ich die ganze Zeit schon am Überlegen gewesen, oder das treibt mich sozusagen um, wie sieht unsere Gesellschaft in ein paar Jahren aus, 10, 20 Jahren, ja? Weil wir hatten ja die vor, was war es jetzt, einem halben Jahr oder so, meine ich auch, so roundabout, die Namensänderung von Facebooks übergeordneten Konzern, nicht der Plattform, von Facebook zu Meta, weil sie sich ja auf dieses Metaverse konzentrieren. Und in der Präsentation, die dazu gehört hatte, der Keynote-Speech, die Mark Zuckerberg, der CEO, davon gehalten hatte, ging es ja auch so ein bisschen darum, dass er selbst meinte, wir brauchen noch Durchbrüche in, wenn ich mich nicht täusche, 9 Key-Technologien, bevor es überhaupt so weit kommt. Ja, und wir reden da von Rechenpower, wir reden da von den Gerätschaften, die noch weit weg von dem sind, wie man sich das vorstellt. Ne? Und vielem, vielem mehr. Und von daher frage ich dich, willst du sowas? Brauchst du sowas? Denkst du, sowas lässt sich überhaupt durchsetzen? Ja. Weil die Frage ja immer auch so ein bisschen ist, ne, wenn man argumentiert mit Social Media, hat auch eigentlich keiner gebraucht. Naja, aber Social Media hat ja zumindest einen Wert dann wiederum geschaffen. Ne? Wie sieht das mit sowas aus wie Metaverse?
Also ich glaube, ganz egal, ob wir jetzt momentan sagen, wir wollen das, wir brauchen das, es wird auf jeden Fall kommen. Ich bin 1000% davon überzeugt, dass das auf jeden Fall kommen wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es langfristig, das kann auch ein paar Jahre dauern, aber langfristig jeder nutzen wird. Warum? Wir haben jetzt schon die Fälle, dass auch mit diesen, ohne diese Durchbrüche, die jetzt noch nicht stattgefunden haben, die übrigens nicht mehr so lang dauern werden, weil wir haben ja nicht irgendwie 50 Jahre brauchen werden, jetzt nicht mehr, um irgendwie eine Technologie weiter zu entwickeln. Das geht ja, also 10x, sag ich mal, immer schneller. Mhm. Es wird ja jetzt momentan schon so genutzt, dass da zum Teil Land, Häuser, virtuelle Häuser, die gar nicht existieren, Land, das nicht existiert, gekauft wird für die Preise, die auf dem Immobilienmarkt in der echten Welt existieren. Also du musst dir vorstellen, da kommt ein Investor hin und gibt Millionen von Dollar aus für ein Stück Land in der Virtual Reality, also in dieser Metaverse. Und das Land in der Metaverse ist natürlich unendlich groß. Das heißt, jeder Mensch könnte Häuser dort kaufen, wenn er denn das Geld dafür hätte. Und die Frage ist, also das haben schon einige Investoren haben schon gesagt, auch so ein Mark Cuban aus Amerika, der von den Shark Tanks und so, hat auch schon gesagt, das ist der größte Müll, der je gemacht wurde, dass da irgendwelche Häuser, also das ist natürlich jetzt erstmal die erste Reaktion. Das war aber auch die erste Reaktion, als das Thema Bitcoin aufkam und diese ganzen Cryptocurrencies und so weiter, ja. Das war auch das erste Ding. Dann plötzlich ist es ein Milliardenmarkt, ja, der immer mal wieder einbricht, der aber viel, viel höher ist, als der Anfangswert damals war. Da haben auch alle gesagt, was für ein großer Müll. Ich kenne mich da auch nicht mit aus. Ich bin da auch nicht involviert, keine Ahnung. Aber es ist ja anscheinend ein großes Ding geworden, ja. Also da sind mit Menschen steinreich mit geworden, so. Und ich glaube, dass mit der Metaverse ist das nochmal was ganz anderes. Also ich glaube, mit der Metaverse, das wird unsere ganze Businesswelt zum Beispiel auf den Kopf stellen. Jeglicher, also Shopping wird ausschließlich dort stattfinden. Menschen werden quasi durch eine virtuelle Stadt laufen, ihre Dinge anprobieren können, vor einem Spiegel stehen können, aber eigentlich bei sich zu Hause im Wohnzimmer sitzen. Menschen werden ihre An- und Abmeldetätigkeiten, Verwaltungsaufwand, ja, mit Büros und so weiter, mit öffentlichen Städten, wird in der Metaverse stattfinden. Das passiert jetzt schon in Südkorea. Südkorea hat es geschafft, ihre Verwaltungsaufwand, zum Beispiel einen Wohnort oder also ersten Wohnsitz anmelden oder abmelden, kannst du einfach in der Metaverse machen. Und natürlich mit sehr verpixelten Charakteren und so, da ist noch nichts wirklich ausgereift, wie du gerade gesagt hast. Das wird aber besser. Und irgendwann denkst du, und das, also lass es mal nicht 5 Jahre sein, lass es nicht 10 Jahre sein, lass es 20 Jahre sein. Wir werden es auf jeden Fall erleben, hoffentlich, toi toi toi. Werden wir denken, wir sind in der echten Welt, sind es aber nicht. Und das wird kommen. Ich bin mir 100% sicher, weil es einfach kommen, also alles, das fand ich mal einen guten Spruch, alles, was passieren kann, wird passieren. Ja, das ist dieser philosophische Spruch, den auch unser Precht immer sagt, ja. Alles, was passieren kann, wird auch passieren, weil es wird einfach probiert, ja. Und es wird einfach geguckt, wie springen die Leute darauf an. Es wird bestimmt am Anfang irgendwie da Proteste dagegen geben und irgendwie, nein, ich setze so eine Kackbrille nicht auf und nein, ich bin im Hier und Jetzt und so weiter. Dann überspringen wir dich halt. Dann gehen wir in die nächste Generation und die nächste Generation, die jetzt schon den ganzen Tag vor TikTok sitzt und nichts anderes macht als swipen, wird das nutzen. Und das ist, glaube ich, einfach eine Generationsfrage, weil meine Eltern, ich habe jetzt schon mit meinen Eltern manchmal eine Riesendiskussion, die, also meine Mama kommt ja aus dem Handwerk, ne, die mit diesem ganzen technischen Fortschritt nichts anfangen kann, beziehungsweise doch, die hat ihr Handy und doch, die versteht das auch alles, aber die möchte nicht, dass wir so sehr in dieses Digitale reinrutschen und die ganzen Jobs ersetzt werden durch Digitalisierung und so weiter und so fort. Ja, aber es wird passieren, ob du es magst oder nicht, es wird passieren, einfach weil es passieren kann, also wird es auch passieren. So, und deswegen, ich finde, sich gegen diese digitale Revolution zu sträuben oder sich dagegen zu stellen, ist eigentlich dein eigener Untergang. Sondern du musst da mitgehen und du musst es akzeptieren und entweder du feierst manche Dinge und findest es geil, so wie ich. Ich finde manche Fortschritte wirklich mega und ich liebe Technologie. Mhm. Und manche Dinge finde ich auch nicht so geil, wie zum Beispiel eine rechtskonservative Dating-App. So, ja. Aber das ist natürlich auch Ansichtssache. Aber ich glaube nicht, dass das aufzuhalten ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir drumherum kommen. Und ich glaube, dass wir irgendwann alle mit diesen Brillen da sitzen. Ja, das glaube ich. Ja.
Ich denke vor allem auch, wenn du möchtest, dass sich an so Sachen etwas in eine bestimmte Richtung quasi bewegt, dann wird das nicht davon kommen, dass du dich dagegen sträubst und protestierst, sondern dass du aktiv mitgestaltest und dann dadurch dafür sorgst, dass es in eine Richtung geht, die für die Gesellschaft beispielsweise, naja, gut ist. Anstelle von so manchen Sachen, die beispielsweise in diesem Buch geschrieben werden. Ja. Von daher finde ich das an sich ganz spannend, weil, wie gesagt, es ist nun mal was, wie du sagst, das sich höchstwahrscheinlich nicht aufhalten lässt. Die Frage ist halt wirklich, wie es sich durchsetzt und ob es dann auch so adaptiert wird, wie Experten das quasi voraussagen. Es muss ja immer irgendeinen Benefit quasi für die Menschen haben, sonst machen sie es nicht.
Ja, ich glaube, dass, also wie gesagt, es wird nicht erstmal komplett so sein, dass alle Menschen 24 Stunden da drin verbringen, weil natürlich auch das alltägliche Leben weiter fort, aber generelle Aufgabenbereiche, wie zum Beispiel Verwaltung oder sowas, was einfach wirklich gerade nicht gut läuft, das wird da ausgelagert. Und das wird dann besser funktionieren und dann werden es die Menschen nutzen. Weil warum sollte ich mich denn 3 Stunden vorher in eine Schlange stellen, wenn ich es einfach jetzt schon direkt machen kann? Hier, mit meiner Brille zu Hause. Ich muss mich nicht mal wegbewegen. Also das natürlich wird das funktionieren. So, diese Durchbrüche müssen halt kommen, aber die werden kommen. Da wird einfach so viel Geld investiert, bis sie kommen. Und genau, deswegen, das ist meine Meinung. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Vielleicht werde ich eines Besseren belehrt und wir sind irgendwann alle wieder in Höhlen und haben überhaupt keine Technologie mehr. Kann auch sein. Aber ich glaube nicht.
Alles explodiert.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir uns eher immer mehr mit dieser Technologie im Alltag verflechten werden.
Das glaube ich auch. Ja. Sind wir mal gespannt, wie es sich entwickelt. Ne? Sehr schön, sehr schön. Na, dann hast du doch ein schönes Schlusswort quasi eingeleitet, meine Liebe. Es war mir wie immer ein absolutes Vergnügen, mich mit dir zu unterhalten. Wie immer, Leute, ich hoffe, es hat auch euch gefallen. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Ja, bewertet uns auf den Plattformen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Empfehlt uns euren Freunden weiter. Das ist doch auch immer ganz schön. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal.
Ich freue mich drauf. Ciao, Leute.
Ich mich auch. Ciao, Leute.